Ich hatte ein bisschen Mühe mit den Schutzmasken und dem Gestell da vom Mikrofon. Das ist aber noch blöd, wenn sich das Ganze verheddert. Guten Morgen miteinander. Schön, seid ihr alle da. Wir werden heute einen Gottesdienst haben, wo wir eintauchen in die Aktion Weihnachtspäckli. Und nur so zum Sagen, ich bin schon mitten drin in der Aktion Weihnachtspäckli. Ich bin verantwortlich für die Transportbasis in Dietikon. Das ist die drittgrösste Transportbasis hier in der Schweiz. Und ich bin schon müde. Schon relativ stark müde, weil wir haben schon einen halben Sattelschlepper gesammelt in Dietikon. Worb hat noch mehr. Die werden nächste Woche auch schon den ersten Sattelschlepper Richtung Ostblock schicken. Einfach, dass ihr wisst und spürt, warum dass ich da leicht ermattet bin, um euch über die Aktion Weihnachtspäckli zu berichten. Und gleich, ich weiss immer, wenn es darum geht, um das Einrichten, um das Aufstellen und um das Zusammenführen der Päckchen, das gibt gewaltig Muskelkater in den ersten paar Tagen. Man schläft sehr tief und gut, das ist wiederum etwas Positives. Und gleichzeitig ist es so ein Feuer dahinter, und zwar allen Orten, wo wir hinkommen, auch hier in dieser Aktion Weihnachtspäckchen, wo wir spüren und merken, das ist etwas, das verankert ist. Tief verankert in der Gesellschaft, tief verankert in den Herzen. Gerade besonders erkennbar auch in dieser Zeit mit Corona. Wir haben lange nicht gewusst, was hat das für Auswirkungen auf die Aktion Weihnachtspäckchen. Können wir sie durchführen? Überkommen wir Päckchen? Wie sieht das aus, ganz weit vorne an der Front? Also auch bei euch, wo ihr beim Coop respektive Migros Päckchen gemacht habt, könnt ihr heuer nicht mehr. Und wir haben nicht gewusst, gibt es das Absagen am Laufmeter, haben wir ganz wenig Päckchen. Und ich bin überzeugt, dass wir uns können überraschen können, ganz am Ende der Aktion Weihnachtspäckchen. Ihr werdet ja schon relativ gleich mit den aktuellen Zahlen konfrontiert werden. Ganz kurz, Aktion Weihnachtspäckli, Aktion, die gewachsen ist. Wir sind demnächst 25 Jahre alt und ich weiss, dass der erste Transport, den wir hatten, vor knapp 25 Jahren, ungefähr 8'000 Weihnachtspäckli transportiert hat. Wir haben viel, viel mehr Weihnachtspäckchen transportiert im letzten Jahr, also in der aktuellen Aktion noch. Etwas über 110'000 Weihnachtspäckchen transportiert mit 37 Sattelschlepper voll. Zu ganz kurz zu uns, Entschuldigung, zu uns als christliche Rostmission, damit ihr uns kennt. Wir sind ein freies evangelisches Missions- und Hilfswerk, 1973 gegründet worden. Auch wir werden im 23. Jubiläum feiern. Wir werden dann 50 Jahre alt. Und der Stiftungsrat und Mitarbeiter gehören verschiedenen evangelischen Kirchen oder Freikirchen an. Das betrifft auch mich. Ich bin daheim in der Bewegung Plus in Worb. Die Finanzierung unserer Projekte passiert ausschließlich durch Spenden, Legaten, Kollekten. Also das, was ihr zusammentragt, mit dem finanzieren wir die Aktion Weihnachtspäckli. Das macht die Aktion Weihnachtspäckli aus. Und wenn wir das Projekt aufgleisen oder uns investieren in ein bestehendes Projekt, dann wird es immer gegliedert auf eins von diesen drei Säulen. Wir helfen direkt in Notsituationen und Katastrophen. Ein ganz grosser Teil von der Aktion Weihnachtspäckli ist genau dort drinnen daheim. Wir schützen vor Frauen Kinderhandel, vor Menschenhandel und Zwangsprostitution. Das ist eine Säule, die sehr starkes Erwachen möglich macht hier in der Schweiz. Die grosse Not dieser Frauen und Kinder, meistens im Rotlichtmilieu, wo sie geschunden, vergewaltigt und missbraucht werden. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass in der Schweiz immer mehr Kirchengemeinden und Freikirchen aufwachen und so Infos wette über genau die zweite Säule. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir seit knapp 20 Jahren in diesem Themenbereich arbeiten und aus diesem Grund noch sehr ein breites Wissen haben aneignen können, was das Thema betrifft. Wir bauen auf durch Bildung und Gewerbeförderung. Tönt auch trocken und sehr theoretisch. Aber es ist tatsächlich eine Säule, die uns hilft, relativ rasch einem breiten Publikum Ethik, Moral von der Bibel in ihrem Geschäftsleben, in ihrem Privatleben können streuen. Wenn ihr mehr wollt wissen über uns als christliche Ostmission, das ist unsere Homepage-Adresse. Wenn ihr mehr wollt wissen über die Aktion Weihnachtspäckchen, seid ihr hier in einer ganz genialen Lage. Ihr könnt nämlich auch ebenfalls die Homepage-Adresse von der Aktion Weihnachtspäckchen anklicken oder ihr geht direkt auf das dazu. Die weiss nämlich alles, was zu wissen gilt in der Aktion Weihnachtspäckchen. Die Aktion Weihnachtspäckchen ist nicht einfach etwas, das wir als christliche Ostmission auf die Beine gestellt haben, sondern es ist ein Konglomerat von 4 Missions- und Hilfswerken. Ihr seht die christliche Ostmission. Und die ist ein bisschen grösser gestaltet auf dieser Folie. Das hat nicht mit dem zu tun, dass wir besser sind oder grösser oder stärker als die anderen Missions- und Hilfswerke, sondern die christliche Ostmission ist mein Arbeitgeber. Darum habe ich gedacht, ich mache das Logo ein bisschen grösser. Ich arbeite dort als Öffentlichkeitsmitarbeiter seit 2007. Und das, was ich hier heute Morgen mache, ist mein Beruf. Also ich gehe in Kirchengemeinden, in Freikirchen, interessierte Institutionen und tue Menschen bewegen und begeistern, sich zu investieren in die Arbeit der christlichen Ostmission. Aber der Eid wird natürlich ebenfalls die gesamte Aktion vom AVC in Safnern, von der HMK in Thun und von LIO in Winterthur. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Stauffer, glücklich geheiratet seit 33 Jahre, glaube ich, genau, 33 Jahre. Und wir sind glückliche Eltern von 3 jungen Männern und seit knapp 2 Jahren, ein bisschen mehr als 2 Jahren, schon Grosseltern. Von einer Liel Maya, ein unglaublich süßes Ding. Und im Juni noch ein zweites Mal Grosseltern geworden von einem John Henry. Und das ist einfach etwas Geniales. Grosseltern sein, das ist der Oberhammer, wirklich genial. Die 110'000 Weihnachtspäckchen, die habe ich schon mal erwähnt. Das ist das Resultat, das wir hatten, letzte Aktion. Und ich möchte betonen, 37 Sattelschlepper, das sind die richtig grossen Lastwagen, randvoll gefüllt mit Weihnachtspäckchen, das ist nicht wenig. Und gleichzeitig möchte ich die gesamte Aktion wiederum herunterbrechen auf genau ein Päckchen. Wenn wir so ein Weihnachtspäckchen können, dürfen weitergeben, an eine Person in den Ländern, die wir jetzt lernen kennen, dann bewegt das die Menschen auf eine besonders tiefe Art und Weise. Wir geben Freude, Hoffnung, Wertschätzung und letztendlich auch ein ganz grosses, massives Zeichen an Liebe weiter. Wir werden oft konfrontiert mit den Aussagen von diesen Menschen, die sagen, aber warum bekomme ich ein Weihnachtspäckchen? Die kennen mich ja gar nicht. Die Person in der Schweiz hat keine Ahnung, dass es mich gibt. Eigentlich sollte der Staat für mich schauen. Und dann haben wir die grossen Möglichkeiten, immer wieder auf die grosse Liebe von Jesus hinzuweisen, dass Menschen hier in der Schweiz genau aus diesem Grund Weihnachtspäckchen machen und wir die dürfen transportieren und weitergeben. 110'100 Weihnachtspäckchen, 37 Sattelschlepper voll Freude, Hoffnung, Wertschätzung und Liebe. In diese Länder gehen eure Weihnachtspäckchen jedes Jahr. Also die Weihnachtspäckchen, die ich erreichen kann, am nächsten Samstag, die werden höchstwahrscheinlich nach Weißrussland gehen. Weißrussland, ein Land, das im Moment gerade ein bisschen Troubles hat und Turbulenzen in der Politik. Macht uns noch ein bisschen Bauchweh, wie das wird aussehen mit den Grenzübertritten. Aber unser Mitarbeiter, unser Projektleiter Humanitäre Hilfe, der ist Weißruss. Der hat gesehen, im Moment gibt es keine Probleme. Und auf dieser Basis bauen wir natürlich auf. In jedes Land gehen euch in Weihnachtspäckchen und mitnehmen möchte ich euch dieses Jahr in die Ukraine. Und ihr seht, dass der Pfeil von der Schweiz in die Ukraine weit, weit, weit geht bis in den Osten der Ukraine. Es wird im Moment auf verschiedenen Orten gekriegt auf der Welt. Armenien, Aserbaidschan ist sehr stark im Fokus der Medien. Man hat den Konflikt im Osten der Ukraine zwischen den russischen Separatisten und den ukrainischen Streitkräften ein bisschen aus den Augen verloren. Aber nur so zum Erwähnen, da ist Krieg nach wie vor seit 2014. Und in diese Gegend bringen wir eure Weihnachtspäckchen. Ganz kurz zu der geopolitischen Situation der Ukraine. 45 Millionen Einwohner, unglaublich grosses Land. Etwa 14 Mal könnte man die Schweiz platzieren in das gesamte Land Ukraine. Also immense Distanzen, die da vorhanden sind. Und die jüngeren zwei Punkte, das sind die, die uns sehr bewegt haben, was es geheissen hat, wir gehen in den Osten der Ukraine, um die Verteilung der Aktion von den Weihnachtspäckchen zu beobachten. Wir sind oft unterwegs in diesen Ländern. Wir werden konfrontiert mit viel, viel Armut und immer wieder vereinzelt unter einem breiten Teppich von der Armut Personen, Menschen, die wirklich bodenlos arm sind. Dass die noch weileben, dass die noch versuchen zu leben, ist für mich immer wieder neu erstaunlich. Und jetzt kommt die neue Komponente dazu, Krieg. Das ist etwas, das wir Schweizer nicht so tief kennen. Generationen kennen sich noch aus, so aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Was das bedeutet hat, für mich war das etwas Neues gewesen, Krieg. Und ich war sehr gespannt und auch leicht unsicher, was uns da in diesem Land innen erwarten tut. Seit 2014 ein Krieg. Offizielle UNO-Zahlen 13'000 Tote, aber die steigen laufend, weil immer noch geschossen wird. Und das hat zur Folge gehabt, dass in dem Gebiet, wo da rot hervorgehoben ist, 1,5 Millionen Menschen keine Heimat mehr hatten und geflohen sind. Irgendwo in der Ukraine oder vielleicht sogar weiter nach Europa oder Amerika. Und schon sind wir mit drin im Krieg. Sieht unromantisch aus. So ein schönes Waldwegli. Der Krieg, das sieht man nur anhand des Schild auf der linken Seite. Dort drauf steht «Stop Mini». Wir sind mit einem weißen Lieferwagen gefüllt mit den Weihnachtspäckchen, die wir in einem Dorf ganz nah an der Frontlinie wollten verteilen, an diesem Waldweg bleiben stecken. Wir sind also etwa 300 Meter hinten fahren können fahren und dann ist es nicht mehr für sich gegangen. Und dann haben wir zuerst noch so ein bisschen probiert und probiert, bis es wieder umgreift. Das ist übrigens Missionsarbeit, Haut nach. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass das bringen wir nicht fertig. Das wird nichts. Und dann sind wir auf die andere Seite des Autos und haben das Auto wieder rausgestossen aus diesem Morast. Und während dem Rausstossen hat der Chauffeur vom Lieferwagen schon telefoniert mit dem Zivilschutz, mit dem CIMIC, damit die kommen mit ihrem 4x4-Fahrzeug und uns nachher eben hinterher führen mit den Päckchen zu dem Dorf, wo wir die Weihnachtspäckchen den Menschen weitergeben wollten. Und ganz toll war, dass der CIMIC gekommen ist, innerhalb von ganz kurzer Zeit, mit so einem 4x4-Pickup Mitsubishi. Und dann haben wir die Weihnachtspäckchen umgebiegt, ihr seht im Hintergrund noch den Lieferwagen. Und wir haben genau so viele Weihnachtspäckchen drauf tun, wie wir gebraucht haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Genau so viel, wie wir können und wollen verteilen, haben wir hinten auf die Brücke gebracht. Und dann musste man alles sauber sichern, damit ja kein Päckchen verloren geht, damit es nicht dreckig wird oder nass wird. Und sehr gut abgebunden, weil der Iger, das ist der Chauffeur, der uns nachher hinten gefahren hat, respektive er hat uns bewaffnet begleitet und der Chauffeur ist dann gefahren nebendran. Der hat uns erklärt, wir müssen so schnell wie möglich durch das Weg durch, das wir vorhin gesehen haben. Weil wir werden immer noch beschossen. Also wenn ein Scharfschütze irgendwie eine schlechte Laune hat, einen Schiessbefehl bekommt, dann werden immer noch Leute erschossen. Ganz ein grosses Handicap war, wo wir das Auto hinterher geschoben haben, wieder, dass uns die Begleiter gesagt haben, bleibt auf dem Weg. Ja, nicht links und rechts vom Weg fortgehen. Wir mögen uns noch erinnern an das Schild, Stopp, Minen. Links und rechts sind Minen vergraben. Und es sterben heute noch Leute, weil sie auf einer Mine schalten, weil sie Brennmaterial suchen, damit sie daheim ein bisschen warm haben. Plötzlich klickt es und dann kann man sie zusammenlesen in einem Umkreis von 10 Metern. Und natürlich haben wir nicht nur die Ladung sichern, sondern auch wir haben schutzsichere Westen bekommen. Die war noch gefüllt mit Gewehrmagazinen, also mit gefüllten Gewehrmagazinen. Und der Iger hat auch gesehen, passen wir den ja auf die, weil die sind immens wertvoll. Also wenn ich so etwas verliere, das ist wirklich tragisch. Die brauchen wir immer noch und wenn man nichts hat zur Verfügung, dann kann ich es also wirklich sehr blöd enden. Und dann sind wir hinterher gefahren in einem Garacho. Durch den Strassli, den ihr vorhin gesehen habt, das hat gehudelt und geholpert wie verrückt. Hat uns nicht so viel gemacht, weil wir sie hinten in der Bank das dritte Höchst drinnen gehockt mit diesen schusssicheren Westen. Und ich bin schon von Natur aus nicht wahnsinnig schlank. Mit dieser Weste war man also wirklich richtig verkeilet hinterher. Man konnte sich gar nicht gross bewegen. Und das, denke ich, bei so einem wunderbar symptomatisches Bild. Müsst mal die Umgebung anschauen. Es ist nass, es ist kalt, es ist grau. Und in diesen Alltag kommen wir mit leuchtend farbigen Weihnachtspäckchen. Gelb und roten und versüßen und machen den Alltag so richtig hell in dieser Zeit. Für die zwei Männer, da sieht man einfach, was das für eine Freude bedeutet, wenn sie ihr Weihnachtspäckchen in Empfang bekommen. Sie haben zwei Weihnachtspäckchen, weil daheim natürlich noch die Ehefrau wartet. Also auch sie bekommt ein Weihnachtspäckchen. Aber die grosse Freude, die sieht man einfach in dem Lachen der Gesichter dieser zwei Männer. Das ist der Alltag. Also jetzt nicht nur die Wäsche hängen, die man dömblermässig aufgehängt hat, zum Trocknen, sondern auf diesem Bild versteckt sich eine Dusche. Seht ihr irgendjemand? Eine Dusche. Gern? Ein bisschen Leute, dass wir es alle hören. Das da? Genau. 100 Punkte. Das ist ein altes Lavabo, wo man irgendwo aus einem zerbombten Haus retten konnte. Man hat das unten aufgemacht. Und wenn man duschen will, dann schüttet man Wasser oben rein und unten lässt man auch beim Auslass dosiert raus. Das ist natürlich eine Dusche, die ihr im Sommer, vielleicht im Spätfrühling und im Frühherbst auch noch braucht, aber im Winter braucht ihr niemand mehr. Da könnt ihr halt einfach nicht duschen. Und zwar aus dem Grund heraus, weil in diesem Kriegsgebiet, gerade zu Beginn des Krieges, alle elementare Sachen kaputt gemacht worden sind. Ihr habt kein Wasser mehr zur Verfügung, ihr habt keinen Strom mehr zur Verfügung, ihr habt kein Gas, oder eine Wohnung, oder könntet heizen oder auch könntet kochen. Es gibt schlichtweg einfach nicht mehr. Und in diesen schwierigen Umständen, ich will betonen, seit 6 Jahren sind diese Umstände so, kommen wir mit euch ein Weihnachtspäckchen. Zu Familien, die sich Weihnachtspäckchen für die Kinder gar nie leisten könnten. Wo sich Eltern nie würden getrauen, ein Weihnachtspäckchen zu kaufen für sich selber oder auch für einen Partner oder für eine Partnerin, einfach weil es schlichtweg nicht drin liegt. Man hat ja keine Arbeit in dieser Gegend. Es ist alles kaputt, es gibt keine Industrie mehr, man kann nichts einkaufen. Und noch einmal, in dieser Situation bringen wir eure Weihnachtspäckchen. Es ist immer oder oft so, dass eine riesige Skepsis vorhanden ist, wenn wir auftauchen mit Fotoapparat, mit Notizpapier und nachher so komische Fragen stellen in einer Sprache, die absolut unverständlich ist. Und sobald nachher die Begrüßungen durchgegangen sind und man ein paar Höflichkeitsworte austauscht hat und das Kommando gibt, jetzt dürft ihr auspacken, ab diesem Zeitpunkt wird es nachher sehr, sehr, sehr lebendig. Dieser Bübel hier, der hat die Skepsis urlang behalten. Wir haben ein Weihnachtspäckchen neben ihm auf Gusch gelegt und haben eigentlich auch ein bisschen forciert, dass er das Päckchen aufmachen würde in unserem Beisein, damit wir tolle Fotos machen können. Und sein Lächeln fotografieren. Und wir haben auch ein bisschen zu fest forciert, weil er hat jetzt einfach nicht wollen und ist schon fast den Tränen nach gewesen. Und wir haben gemerkt, jetzt müssen wir bremsen, jetzt machen wir auch nicht mehr. Aber seine Schwester, wir lernen sie nachher noch ein bisschen besser kennen, hat ihr ein Weihnachtspäckchen aufgemacht und voller Freude gezeigt, was sie alles drinnen gefunden hat. Unter anderem eben auch so einen Lastwagen. Und als er gemerkt hat, man sieht es schon, es ist nicht im Ganzen so grosse Skepsis vorhanden, als er gemerkt hat, was in diesen Weihnachtspäckchen alles zum Vorschein kommt, hat er doch langsam aber sicher angefangen, sein Weihnachtspäckchen aufzutun. Und in seinem Weihnachtspäckchen hat er einen Backer gefunden, der vom gleichen Hersteller kommt. Für ihn ist das ein Weihnachtsfest. Und da bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass er nie wird vergessen wird. Sein Leben lang nie wird vergessen. Und da sieht man dann auch diese Freude und diese Skepsis, die er verliert. Das war einfach wirklich etwas phänomenal Schönes. Ich möchte betonen, wenn ihr euch nicht engagiert in der Aktion Weihnachtspäckchen, dann könnten wir keine Fotos machen. Wir könnten keine Lebensgeschichten zusammenstellen. Wir könnten euch nicht besuchen und euch über die Aktion Weihnachtspäckchen erzählen. Aus diesem Grund gehört euch ein riesengroßes Merci, ein Dankeschön für euer Engagement, damit wir diesen Menschen zeigen können, sie sind nicht vergessen. Da sieht man noch einen Steiger, unseren bewaffneten Begleiter. Er ist geheiratet, hat ebenfalls Familie und hat unbedingt wollen, dass wir ein Foto machen, wie er so ein Päckchen weitergibt. Und das haben wir gerne gemacht. Und der Grund war, dass er das Foto dann auch seiner Familie schicken kann. Wenn er normalerweise Berichte und Foto der Familie gibt, dann sind das meistens Berichte, die traurig sind. Er hat mit Tod zu tun, mit Explosionen zu tun oder mit Hunger und Not. Und das Mal konnte er ein Bild heimschicken, das mit Freude zu tun hat, mit Hoffnung und Wertschätzung. Das ist Tamara. das Mädchen, eben, das den Lastwagen weitergegeben hat. Und nur ganz kurz zum Betonen, dass ihr seht, das sind wirklich eure Weihnachtspäckchen, die wir weitergeben. Der Kleber, der vorne drauf seht, der bedeutet, komm, also das ist ein Transport von der christlichen Ostmission, und zwar der Transport Nummer 10. Und wenn man das Foto nicht hat müssen abschneiden musste, dass es eben auf die Folie passt, dann hat man auch noch gesehen, aus genau welcher Box dass das Weihnachtspäckchen kommt. Also wir sind sehr transparent, was die Transporte anbelangt, Richtung Ostblock. Seifenblätterchen, etwas absolut Geniales. Wobei wir immer müssen aufpassen, sobald etwas so auftaucht, dass die Kinder nicht gerade einen Schluck nehmen, um zu probieren, was das ist. Einfach weil es nicht bekannt ist, was ein Seifenblätterl ist. Es ist eine Flüssigkeit, Flüssigkeiten kann man trinken. Das, was ihr hier seht, ist ein Erwachsenenpäckchen. Wir kommen noch gerade ganz kurz auf die Päckchen-Inhalte zu reden. Da drinnen sollten sie 4 kg Grundnahrungsmittel, vielleicht noch ein Shampoo, Ansichtskarte, Kugelschreiber, eine Schere, eine Kerze, was auch immer. Und ich werde das in keiner Art und Weise schlecht machen, weil die Person, die das Päckchen gemacht hat, hat primär mal etwas Gutes machen wollen. Nichts Böses. Aber wenn wir Päckchen feststellen, in dieser Grössenordnung, und merken, das kann nicht das drin sein, wo drin rein muss, dann tun wir die dezent auf die Seite, nein, die zurück auf Warp und tun sie dort umpäckeln. Da drin waren Ferrero Rocher Kugeln. Ich nehme an, das ist ein Begriff. So also Praline, schöne goldiges Papier eingeliefert. Und die sind dann nicht etwa bei uns in der Cafeteria gelandet, dass wir sie selber nehmen, sondern die sind wirklich angegangen in Kauer. Und dort hat man die gebraucht, die Rocher-Kugeln, um sie in ein Päckchen einzupacken, das eben Schoki gefällt hätte. Und so tun wir immer ergänzen und sicherstellen, dass genau die Päckchen-Inhalte weitergegeben werden, die wir auf den Flyer aufgedruckt haben. Und die habt ihr ebenfalls auf den Flyer, genau die gleichen Päckchen-Inhalte für Kinder. So, die Päckchen-Inhalte für die Erwachsenen tun sich ein bisschen unterscheiden. Aber mit diesen 4 kg Grundnahrungsmittel, wenn ihr Fragen dazu habt, bitte geht auf die Esther zu. Sie weiss wirklich absolut alles, was nötig ist, um die Weihnachtspäckchen super, fair und transparent zu gestalten. Was ganz wichtig ist, wenn ihr selber Päckchen macht, wir haben sehr strenge Zollvorschriften, die müssen wir einhalten. Tut bitte aus diesem Grund kein Fleisch, keine Medikamente, keine abgelüfften oder angebrochenen Waren einpacken. Einfach aus diesem Grund heraus, weil es verboten ist. Das dürfen wir nicht in die Länder einführen. Wenn ihr Fleisch wettet, also respektive achtet einfach darauf, bei Fleisch, ohne Tütensuppe mit Fleischkügeln oder ohne Rindsbouillon, dass sie Fleisch anteilen, dürfen wir nicht transportieren, ist verboten. Spielzeuge mit Batterien sind denkbar ungünstig. Ihr könnt zwar fast in jedem Laden, der offen hat, Batterien kaufen, aber wenn ihr mit 27 oder 23 Franken im Monat auskommen müsst, liegen Batterien halt einfach nicht in diesem Familienbudget inne. Ein Mitarbeiter in Weißrussland hat uns gesagt, bitte tut doch Sachen einpacken, die ihr selber auch noch geschenkt wollt bekommen. Und ich denke, mit diesem Maßstab kann man grundsätzlich nichts falsch machen. Also, ihr dürft sehr gerne gebrauchte alte Sachen einpacken, aber es müssen gebrauchte, neuwertige Sachen. Entschuldigung, ihr dürft nicht einpacken, gebrauchte alte Sachen, sondern gebrauchte neuwertige Sachen. Sachen, die ihr selber halt auch noch gerne geschenkt würdet bekommen. Und darum noch einmal, ihr macht die Aktion Weihnachtspäckchen möglich. Ein ganz herzliches Merci dafür. Und jetzt möchten wir gerne eintauchen ins Kriegsgebiet. Wir gehen in Oblast Donezka. Oblast ist das Wort oder das Pendant zum Kanton. Also wir gehen in den Kanton Donezk. Und ihr seht im Hintergrund auch den Markstein, der die Landesflaggenfarbe zeigt. Unten noch ein Gelb, oben noch ein Blau. Und die Bedeutung dahinter ist, goldgelbe Weizenfelder unter einem stahlblauen Himmel. Das ist die Bedeutung der Staatsflagge der Ukraine. Für alle Fußballfans, am Dienstag am Abend spielt die Schweiz gegen die Ukraine. Einfach nur, dass ich das erwähnt habe, ihr werdet viel blau-gelb sehen. So sieht das Kriegsgebiet im Moment aus. Alles, was rot hervorgehoben ist, wird von den russischen Separatisten kontrolliert. Und alles, was gelb-blau hervorgehoben ist, gehört noch im Einflussbereich der ukrainischen Streitkräfte. In diesem Gebiet waren wir, also wirklich ganz, ganz nah an der Frontlinie. Wir waren in Krasnogorowka in Saporischschja gestartet. Das ist eine Stadt ganz in der Nähe von Dniepropetrovsk. Dort sind wir gelandet, dann auf Saporischschja ache. Unsere Unterkunft, dann sind wir oftmals in das Gebiet eingefahren, über Marinka, Krasnogorovka, Avdiivka, Abitne, dort in die Frontlinien und haben Menschen lernen kennen, die uns einfach erstaunt haben mit ihrem Mut, mit ihrem Willen, mit ihrer Suche nach frischer Lebensfreude. Wie zum Beispiel hier, wo wir unterwegs waren, haben wir ein Foto schiessen während der Fahrt auf ein Fenster, das dekoriert ist, weihnachtlich dekoriert war. Es war gerade zur Zeit von der orthodoxen Weihnachten, 6. 7. Januar. Und man hat richtig gern gespürt, dass Menschen sich sehnen nach Normalität, nach Frieden, nach einem Leben, wie man es vorher hatte. Und trotzdem haben unsere Mitarbeiter vor Ort gesagt, Normalität zu erlangen sei unglaublich gefährlich. Weil sobald normal leben willst, machst du Fehler. Und Fehler sind in der Ukraine, im Osten der Ukraine, immer noch absolut tödlich. Das, was ihr hier seht, ist ein Gradwaffensystem. Es wird ein bisschen älter, werden nach wie vor gebraucht in diesem Krieg. Aber auch die moderneren Waffensysteme, die stammen aus dem, also die Vorläufer sind aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Man sagt denen noch Stalin-Orgeln. Draussen haben der Übername Katyushas gesagt. Und die werden immer noch gebraucht. Ganz ein eigentümliches Fluggeräusch, wenn sie haben. Die jaulen regelrecht, wenn sie abgeführt werden. Und wenn ihr wissen wollt, warum die Stalin-Orgeln genannt werden, auf YouTube findet ihr enorm viele Videos von dieser grässlichen Waffe. Grässlich auch aus dem Grund, weil sie nicht in erster Linie erschaffen worden ist, um Häuser kaputt zu machen oder Infrastruktur. Natürlich kann man das mit dem auch. Aber sie macht ganz grässliche Verletzungen Menschen oder bringt sie auf eine grusige Art und Weise um. Wenn so eine Rakete einschlägt, dann splittert die. Das ist eines von diesen Splitterteilen. Die können grösser sein, die können kleiner sein, die können sogar fast mikroskopisch klein sein. Die sind glühend heiß, messerscharf und fliegen unkontrolliert in der gesamten Gegend um. Sobald sie einschlagen und verletzen Menschen, wirklich ganz, ganz grusig. Das ist ein Industriekomplex auf dem Weg über an die Frontlinie. Komplett zerschossen. Ihr habt keine Möglichkeit mehr, Arbeit zu finden in diesem Kriegsgebiet, weil kein Betrieb irgendwie neu aufbauen will, weil er weiss, ja, habe ich ein neues Bürogebäude, dann wird es wiederum beschossen. Also warte ich gescheiter, bis der Krieg fertig ist. Während unserem Halt dort hier, um das Foto zu machen, haben wir auf diesem Metallturm zwei Männer gesehen, rumturnen. Und als unser Fahrer gesehen hat, da hat es zwei Männer, die rumturnen, hat er gesagt, einsteigen, wir müssen weiterfahren. Und wir haben das zuerst gar nicht begriffen. Aber er war wirklich sehr hektisch und nervös und sagte, wir müssen einsteigen und weiterfahren. Und so sind wir weitergefahren Richtung Frontlinie. Das, was ihr hier seht, ist ein Schulhaus. Geschützt mit Sandsäck, aufgeschichtet auf der Fensterbank. Und zwar auf die Höhe, damit Scharfschützen die Kinder nicht entdecken hinten dran. Also sie können niemand in ein Fadenkreuz nehmen. Es wird aber nach wie vor geschossen. Ihr seht das so an den Einschusslöchern, an den Scheiben oder in den Fassaden hinten. Und die Scharfschützen machen das, um das Kind, um auch die Lehrkraft einzuschüchtern und können einzimpfen, wenn wir nicht wollen, dann kommst du heute nicht mehr heim. Und dieser Druck, diese Angst, die spürt man an allen Orten, auf den Strassen, auch in den Häusern vom Osten der Ukraine. Eine Bank, weder Einzahlungen noch Auszahlungen, die ihr dort beziehen oder tätigen könnt, komplett zerschossen. Und auch wenn ihr eine Rente zu gut hättet vom Staat, wie kommt ihr an die Rente nennen? Es ist also unglaublich schwierig, in diesem Ostblock, im Osten der Ukraine können zu überleben. Das ist eine Gastransportleitung, wie schon erwähnt. Man hat alle Infrastruktur zu Beginn des Krieges kaputt gemacht. Die macht man ganz einfach kaputt. Die fahren mit dem Maschinengewehr einmal ab und wieder rauf. Und dann ist das Rohr abeinander. Ganz zu Beginn hat man noch versucht, die zu flicken. Hat die Monteurengruppe hergeschickt, damit sie alles muffen und schweissen. Und wo die nachher nicht mehr heimgekommen sind, weil sie eben erschossen worden sind von Scharfschützen, ist dann niemand mehr gegangen, gerade ihr Rohr flicken. Ein grosses Problem auch für Leute, die verwundet irgendwie auf der Strasse liegen oder daheim sind, weil sie von einem Splitter getroffen worden sind. Es fährt keine Ambulanz, solange geschossen wird. Also die können daheim, wenn ihr getroffen seid, an einem ungünstigen Ort daheim einfach verblüten. Das Wohnsilo, Auch da Einschusslöcher, eine absolute Bauruine. Und es ist, also ich komme vom Bau, ich wage mir jetzt die Behauptung aufzustellen, das ist ein Gebäude, das ist seit 6 Jahren so offen, da hat es reichen geregnet, es friert, es wird nicht geheizt, es wird wieder warm drinnen. Das ist ein Gebäude, das könnt ihr nicht mehr sanieren, das ist einfach kaputt. Wenn der Krieg fertig ist, muss man das abbrechen und muss man das neu bauen. Ob das der Ukraine gelingt, derige immense Investitionen können zu tätigen, das weiss ich nicht. Ganz zu Beginn, als das Säbelrasseln war, von diesen zwei verfindeten Polen, haben alle Menschen gedacht, die geflohen sind, innerhalb von 3-4 Tagen haben sich die geeinigt. Und dann können wir wieder heim. Und sie haben das Nötigste mitgenommen. Ein paar Kleider, vielleicht etwas weniges Geld, vielleicht etwas weniges zu essen und sie sind geflohen. Und seit 6 Jahren können sie nicht mehr in ihre Häuser zurück und werden bedürftig und aus diesem Grund auch verletzlich. Als Flüchtling in der näheren Umgebung um Saporischschja herum. Das ist eine Eisenbahnstrecke, zugemacht mit einem Erdhaufen. Das sieht jetzt nicht unglaublich dramatisch aus, aber da fährt kein Zug, weil es geht niemand vorzuschaufeln. Noch einmal, sobald jemand sichtbar ist, kann er gering als Ziel aufgefasst werden von Scharfschützen. Die sind wirklich allgegenwärtig. Und wenn man mit einer Loki durch wette, dann muss eine Loki so stark verlangsamen, dass man noch einen Lokführer ins Fadenkreuz nehmen könnte. Und noch einmal ist Tamara, die Schwester, die den Lastwagen freizügig weitergegeben hat. Schaut noch die Wollkappe, die sie anhat, liebe Lismi-Frauen hier innen. Herzlichen Dank für euch, ein tatkräftiges Mithelfen. Kappen, Händchen, Halstücher und Socken sind wirklich Sachen, die sehr gerne gesehen werden in diesen Weihnachtspäckchen innen. Tamara ist verletzt worden, so von einem Splitter. Der Splitter ist eingedrungen in ihrem Unterleib und man konnte den entfernen. Sie ist also wieder vollkommen hergestellt. Die Ärzte haben aber gesagt, 3 cm weiter unten, das ist nicht viel, 3 cm. Dann hätte der Splitter die Blase zerfetzt und dann wäre dem Mädchen nicht mehr zu helfen gewesen. Dann wäre sie einfach an diesen Verletzungen gestorben. Und ich bin so etwas von froh, Tamara durfte lernen zu kennen, weil das ist ein unglaublich lebenslustiges Mädchen. Sehr, sehr fröhlich. Und sie hat voller Stolz und voller Elan einen Spagat gezeigt. Sie tanzt sehr gerne, hat sehr gerne Gymnastik und hat die Situation nachher noch probiert auszunutzen und ebenfalls einen Spagat zu machen. Mir fehlen einfach etwa 80 cm, bis ich am Boden bin. Und das war so etwas Geniales für Tamara. Man hat richtig gerne gespürt, wie ihr Selbstwert steigt, dass sie etwas kann. Noch dazu als Kind und ein erwachsener Mann, irgendwo neunmal auf der Schweiz, das nicht einmal im Ansatz fertig bringt. Und zu dem Steigern von der Wertschätzung habe ich sehr, sehr gerne mitgeholfen. Wir haben einen ganz starken Partner im Osten der Ukraine, der die Weihnachtspäckchen verteilt. Aber auch die Lebensmittel und die Kleider und die Schuhe, die wir hier in der Schweiz sammeln und transportieren, hilft, genau zum richtigen Zeitpunkt an genau richtigen Ort weiterzubringen. Ihr seht Jeffy auf der rechten Seite, das ist Tatjana. Und wir lernen sie und ihr Team noch ein bisschen näher kennen. Sie haben uns zu den Leuten gebracht, die sie durch das Jahr durch betreuen und natürlich ebenfalls in der Aktion Weihnachtspäckchen mit Weihnachtspäckchen beliefern, beschenken. Da sieht man jetzt bei der Lebensmittelverteilung, wie dass die Lebensmittel eingekauft werden, wie dass sie konfektioniert werden, damit sie einem grossen Publikum dienen können, in einem schwierigen Alltag. Der Vlad, der ebenfalls Brot verteilt, auch ihn lernen wir nachher noch ganz kurz ein bisschen vertiefter kennen. Und noch einmal Tatjana mit jemandem, wo ein Weihnachtspäckchen aufmacht, in genau dieser Zeit, in der sie nicht mehr gewusst hat, wie es weitergehen soll in diesem kalten Winter. Zina und Vlad, die besuchen wir jetzt. Zina und Vlad sind schon ein Zeitchen wiederum zurück in ihrer Wohnung. Also sie haben den Keller verlassen, den Keller, der eigentlich recht sicher war, durch einen Beschuss hinein und wohnen wiederum in ihrer Wohnung. Und sie hat uns mitgenommen in ihr Zuhause. So sieht der Eingang in ihr Mehrfamilienhaus aus. Und sie hat uns so erklärt, wie das sie gekocht hat während dem Beschuss. Dann war sie in diesem Eingang. Dann ist sie vorgelaufen in den Innenhof, hat dort ein Feuer angefacht. Und dann hat sie einen Topf draufgesetzt mit irgendetwas Essbarem drin. Und dann ist sie wieder zurück. in den Eingangsbereich. Und dann hat sie gewartet. Und zwar so lange gewartet, bis sie das Gefühl hat, jetzt muss ich wieder vorne umrühren, weil sonst brennt mir etwas an. Und dann sind sie so schnell wie möglich wieder vorne, hat umgerührt und ist dann wieder zurück gewartet in den Eingangsbereich. So hat sie gekocht, durch den Sommer, durch das im Innenhof. Einfach weil sie kein Ziel hat wollen abgeben für Scharfschützen oder auch für ein Maschinengewehrfeuer. Der Vlad, ihr Mann, in der Stube innen, die sieht an den Wänden und an den Decken die Einschusslöcher von diesen Schrapnell, die da so unkontrolliert durch die Gegend fliegen. Er ist schwer krebskrank. Er war einer von denen, der nach der Tschernobyl-Katastrophe aufräumen ist, also so mit einem Regenanorak, mit einer so einer Schutzmaske, wie wir sie jetzt tragen, Gummistiefel und Arbeitshändchen, ist er in einem hoch radioaktiven, verseuchten Gebiet mit Besen und Schwimmen und Wasser aufräumen und putzen. Er ist gesundheitlich wirklich sehr schwer angeschlagen. Ich bin nicht sicher, ob er immer noch am Leben ist. Er hat während der Zeit, wo wir den Besuch gemacht haben, auf dringend benötigte Medikamente gewartet, die Médecins Sans Frontières hätte sollen bringen. Aber wie gesagt, wenn geschossen wird, fährt dort einfach niemand hingern. Das ist die Küche ohne Gas. Also, ihr könnt nie noch kochen, außer jetzt eben mit dem provisorisch eingerichteten Ofen, den ihr hingestellt habt und dann mit einem Rauchrohr durch das Fenster die Abluft rausführt. Man wärmt das ganze Zimmer ein bisschen und hat dort die Möglichkeit, mal eine Suppe zu kochen oder etwas anderes, je nachdem, was man halt gerade zur Verfügung hat. Wir haben die Menschen immer wieder versucht zu ermutigen. Wir hier in der Schweiz, die mit Krieg absolut keine Ahnung haben. Und haben zum Beispiel auch gesehen, wir finden es stark und mutig, dass der Gegner noch hier bleibt. Und dann hat uns Zina gesagt, ja, wohin sollen wir? Und vor allem, man braucht ja Geld für einen Umzug und das haben wir nicht. Und wenn wir jetzt würde zügeln, wer garantiert uns dann, dass wir unsere Wohnung wieder bekommen, wenn der Krieg fertig ist? Also sie haben gar keine andere Möglichkeit, als in diesem Kriegsgebiet innen auszuharren und zu bleiben. Bei der Sophia, das war ein ganz emotionaler Besuch, den wir gemacht haben, hat sich etwas ganz Sonderbares zugetragen. Ihr mögt euch noch erinnern an die zwei Männer, die auf dem Metallturm rumgeturnen sind und unser Chauffeur gesagt hat, einsteigen, wir müssen weiter. Wir fahren hier in den Innenhof und gehen dann in den dritten Stock zu der Sophia rauf und plötzlich kommt unser Fahrer und sagt, wir müssen runterkommen. Das Militär ist unten im Innenhof. Und wir hatten keine Ahnung. Sie hat gesagt, ja, sie soll warten, bis wir mit dem Besuch fertig sind. Wir kommen ja dann gerade. 10 Minuten, 4 Stunden. Und dann hat sie gesagt, nein, wir müssen sofort oben runterkommen. Und dann sind wir angegangen. Es waren 3 Militaristen da, die gesagt haben, ob wir die waren, die vorhin bei diesem Industriekomplex angehalten haben. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich sind wir gewesen. Wir müssen die Fotos, die wir gemacht haben, hier alle zusammen löschen. Wir dürfen die nicht weiternehmen in die Schweiz. Weil die Soldaten Angst hatten, dass die irgendwo neu im Internet auftauchen würden und dann eine Angst gibt oder respektive die Gegner dann vermuten, dorthin könnte es jetzt wiederum einen Scharfschützen haben und es dann einen kurzen Mörserbeschuss gibt und die Scharfschützen wären fort. Es ist also ein unglaubliches Hin und Her zwischen diesen zwei Mächten. Und natürlich haben wir die Fotos auch gelöscht. Unser Fotograf hat aber noch ein Foto können überretten auf das Handy und darum konnte ich den Industriekomplex noch zeigen, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und jetzt sind wir bei der Sophia daheim. Sie hat knapp eine Woche bevor wir sie besuchen, oder Tatjana angerufen und gesehen, ich habe einfach, also meine Winterschuhe sehen aus wie Sandalen. Hat nicht irgendetwas in dieser Grösse, die ich habe, damit ich wieder mal raus kann und vielleicht mit einem Besuch machen kann bei irgendjemandem, damit ich nicht kalte und nasse Füße bekomme. Und dann hat Tatjana ihr die Stiefel in die Finger gedrückt, die sie aus dem Fundus von der christlichen Ostmission nehmen. Und die Frau hat angefangen zu rennen, Freudentränen gehabt, ab so etwas Einfachem wie ein paar Winterstiefel. Ein unfassbar grosser Schatz, den sie bekommen hat. Ihr seht auf der rechten Seite noch den Brennholzvorrat, den sie sich angehäufnet hat, über das Jahr hinweg, den sie im Stegenhaus lagert. Der Trinkwasservorrat in so grossen 5-Liter-Flaschen ist oben dran, im oberen Stockwerk, damit man einfach sicher ist, sobald wiederum ein gröberer Beschuss stattfindet. Und das Stegenhaus ist schwerst gesichert. Das hat etwa 3 Schlösser von einer Metalltür, die ihr müsstet aufbrechen, falls ihr irgendetwas stellen wolltet. In dem Mehrfamilienhaus, das ihr vorher noch gesehen habt, lebt eine Familie, eine Nachbarin von der Sophia und Sophia selber. Und nachher hat sie dürfen ihr Weihnachtspäckchen aufmachen. Und ist einen kurzen Augenblick wirklich sprachlos gewesen. Und dann ist es wieder kommen. Wirklich übersprudelnd. Die Freude und das Umarmen mit vielen, vielen, vielen Tränen. Ich möchte noch einmal betonen, noch hier sieht man eine Wollkappe, eine gelismete Wollkappe. Noch einmal betonen, das ist etwas immens Wertvolles. So gelismete Sachen in diesen Weihnachtspäckchen. Der nächste Besuch, den wir machen, ist bei der Olga und beim Alexander Nikonov. Sie leben immer noch im Keller, und zwar seit 6 Jahren im Keller, weil ihr Haus komplett zerbombt worden ist. Also dort kann man nicht mehr flicken, dort muss man wirklich neu bauen. Neu bauen tut man nicht, solange gekriegt wird. Seit 6 Jahren im Keller. Und wenn wir sagen Keller, dann nicht ein Keller, wo man irgendwie noch neu einen Bastelraum einrichten könnte oder ein Nei- und Glättizimmer oder einen Billardtisch aufstellen könnte, sondern wirklich Keller, wie man das von früher her noch kennt. Also so. 6 Jahre, ihr daheim, kein Strom, kein fließendes Wasser, respektive das fließende Wasser, das ihr vielleicht wieder habt, hier oben in einer von dieser Wohnungen, das könnt ihr nicht trinken. Man sagt dem chemisches Wasser. Also es ist einfach gereinigt für zum Waschen oder für die Wäsche zu waschen, aber ihr dürft es nicht trinken. Wenn es ein bisschen hell ist, dort drinnen, dann hängt das meistens zusammen mit einer Autobatterie, einer alten Autobatterie, die man mit einem Solarpanel zwischendurch mal bei der Nachbarschaft laden kann. Und dann hat man wiederum ein Licht für ein paar Tage und hockt nicht einfach in einem aufeisternden Loch. Und so sieht es aus, wenn wir die Befragungen machen. Es ist trotz der drückenden Situation, trotz dem schwierigen Alltag, immer wieder um etwas Humor vorhanden. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich muss aneignen muss, um nicht in eine Depression zu verfallen. Die Olga war Lastwagenchauffeuse, Garchauffeuse. Sie ist pensioniert. Und zu Beginn des Krieges hat sie mit ihrem Auto, sie hatte so einen Bus, Schulkinder evakuiert. Also sie hat sie von den Schulhäusern, wo geschossen worden ist, fortgenommen und eine sichere Ortschaften weitergebracht. Und sie hat gesagt, die letzte Fahrt, die sie gemacht habe, dass sie mit einer Ladung Schulkinder gefahren in ein sicheres Gebiet, wollte ein sicheres Gebiet erreichen. Und dann kommen ihr auf Augenhöhe, also leicht höher als Augenhöhe, 5 Kampfhelikopter entgegen. Das muss ein ganz eine blöde Situation gewesen. Der Bus voller Schulkinder. Und da kommen hoch, schwer bewaffnete Kampfhelikopter mit einer immensen Feuerkraft, die da entgegenkommen. Und sie hat lange nicht gewusst, sieht uns irgendeinen, dreht irgendeinen und nimmt uns unter Beschuss. Die sind aber alle so schön langsam weitergeflogen Richtung Frontlinie. Und plötzlich hat es einfach klepfen und tätschen und es hat Explosionen gegeben. Aber ihr und ihren Schulkindern ist nichts passiert und sie konnte die Schulkinder ausladen. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Bus leer war, ist dann die ukrainische Armee gekommen und hat das Fahrzeug konfisziert, weil man kann auch mit einem Bus Soldaten hervorragend transportieren. Und nachher hat sie sich ebenfalls ist sie eingetaucht in ihr Weihnachtspäckchen. Und auch da die riesengroße Freude, ich weiss nicht, wann, dass sie das allerletzte Mal Kaffee hatte. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, die nächsten 2-3 Wochen macht sie sich keine Sorgen mehr, wie das so ein Kaffee schmeckt, sondern genießt einfach. Das ist der Eingangsbereich, wo es nachher geht, da in den Keller. So sieht das aus. Das ist übrigens ihr Mann. Er ist verantwortlich für das Brennmaterial. Er ist ebenfalls mal so auf einer Mine gejaupet. Er hat aber gesehen, es sei Gott sei Dank eine Panzermine gewesen und die lösen anders aus. Also mit einem anderen Gewicht lösen die auslösen als eine normale Personenmine. Aber 2 Tage vorher, bevor ihm das passiert, sind 2 junge Nachbarsmannen beim Brennholz suchen auf einer Mine gejaupet und beide haben es gerade dort. Der letzte Besuch, den wir machen, ist der bei der Tatjana Anatoljewna. Es war ein kurzer Besuch. Wir waren ja verspätet, weil wir die Päckchen umladen mussten. Wir fahren also auf dieser Strasse hinterher zu ihr, parkieren das Auto, steigen aus und schon kommt sie zu Gumpen. Und sagt, parkieren nicht da, fahren hinter das Haus. Einfach so, dass die Scharfschützen nicht sehen von der gegenüberliegenden Seite. Und dann hat der Chauffeur das gemacht und wir sind natürlich auch langsam aber sicher in Windschatten oder in Sichtschatten von diesem Haus gelaufen. Und sie hat uns erklärt, dass gerade einen Tag vorher ihr Nachbar erschossen worden ist von einem Scharfschütz. Er wollte nur eine Zigarette rauchen draussen. Einfach eine gewisse Normalität haben. Kommt ins Fadenkreuz, es wird abgedrückt, peng, der Mann ist tot. Nur weil er draussen wollte eine Zigarette rauchen. Und dann hat dann der Vlado gesagt, und ich denke, das braucht irgendwie diesen Galgenhumor, rauchen ist halt gefährlich. Und wir haben nachher gehört, wo wir ihre Lebensgeschichte mitbekommen haben, wo wir die Weihnachtspäckchen dürfen abgeben, es wird wieder geschossen. Es war etwa halb vier gewesen. Und das haben uns eigentlich unisono alle Leute gesagt, wenn wir gefragt haben, ja, wird ja noch geschossen, dass dieser Zeitpunkt meistens wieder ein Beschuss anfängt. Interessant ist schon, dass Frauen, hier gibt es Frauen, die gerne lesen. Und die Frauen, die in dem gleichen Alter sind, in dem Osten der Ukraine, das sind die Frauen, die wissen genau, was für ein Beschuss das im Moment stattfindet. Die können euch sagen anhand vom Anfluggeräusch, das sind jetzt Katyushas, das ist ein Mörserbeschuss, das ist ein Scharfschützengewehr oder ein normales Gewehr. Das wissen die. Unglaublich. Das Wissen, das man sich aneignet, um zu überleben im Kriegsgebiet. Und wo wir diesen Beschuss gehört haben, für uns Schweizer ist ja Schiessen nicht ab der Welt. Bei uns wird auch fleissig geschossen. Allerdings wissen wir, dass man von Schützenhaus zum Scheibenstang hingere schießt. Und hier eben nicht. Hier wird wirklich geschossen in Gebiete, die bewohnt sind. Und dann hat man nachher wiederum schnell gemerkt, dass unser Chauffeur sehr unsicher wird, sehr nervös wird und sagt, einsteigen, jetzt müssen wir heim, damit wir einfach innerhalb von ganz kurzer Zeit wiederum aus diesem Krisengebiet draussen sind. Wie schon mal erwähnt, das sind die Leute, die unsere, respektive eure Weihnachtspäckchen diesen Menschen weitergeben, die sie dringend nötig haben. Wertschätzung weitergeben, die mit einem Weihnachtspäckchen auch transportiert wird. Das ist das Logo, das sie haben, und das ist das Team. Wir haben eigentlich schon fast alle Lehrer kennen, der Vlad hier, Entschuldigung, falsches Knöpfchen, der Vlad hier, dann Tatjana, der Pavel, das ist der Mann von der Tatjana, und der ist neu jetzt, der Dimitri. Er ist zuständig im Bund der Baptisten in der Ukraine für Hilfsgüter, also für humanitäre Hilfe. Ein Team, das mich wirklich masslos begeistert. Wir werden immer konfrontiert mit Menschen, die leidenschaftlich einstehen für Jesus und für die Hilfe für die Menschen in diesen Gebieten. Und die hier, denkt es mir, die sind unbeschreiblich. Der Vlad zum Beispiel ist einer, der immer gefahren ist mit Hilfsgütern. Sobald es angefangen hat mit Schiessen, ist er in den Bus gestiegen, hat den gefüllt mit Hilfsgütern und ist einfach gefahren. Im grössten Beschuss innen. Und das hat uns auch geholfen, in diesem Gebiet innen, mit diesem Team auch Kirchen aufzubauen. Gemeinden, die neu entstanden sind. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, weil die Leute gesagt haben, er ist gekommen, wo es uns schlecht gegangen ist. Wo alle anderen gesagt haben, wir kommen dann, wenn es wieder sicher ist. Ist er immer gefahren. Er hat eine unglaubliche Vertrauensbasis können aufbauen durch das, was er gemacht hat, ganz zu Beginn des Krieges. Und der Dimitri hat eine sehr gute Verknüpfung über ins Baptistennetzwerk. Er hat uns auch erklärt, dass er mal unterwegs war, ungefähr 120 Kilometer von Zaporozhye entfernt. Und hat dort einem Pastor erklärt, wie die Menschen leiden im Osten von der Ukraine. Und dann hat der Pastor gesagt, das habe ich nicht gewusst. Immer wenn im Fernsehen oder im Radio etwas geredet wird, dann geht es dort darum, wir haben wieder 5 Meter gewonnen. Wir haben wieder den Find können zurückweisen. Aber man liest nie oder hört nie etwas über die Not der Menschen. Und dann ist der Pastor, wo der Dimitri wieder zurückgefahren ist, zurück nach Zaporozhye, nicht untätig gewesen. Er hat plötzlich angefangen zu telefonieren in seiner Gemeinde, alle Gemeindemitglieder engagiert, mitzuhelfen. Geht etwas, was ihr nicht mehr braucht, geht vielleicht auch etwas, was ihr noch könntet brauchen. Ich bringe das nach Zaporozhye City Aid Center. Und er ist am Morgen früh, also das heisst, er muss irgendwann in der Mitte der Nacht losgefahren sein mit seinem alten Lada und einem Anhänger hinten dran, Richtung Zaporozhye gefahren und morgen um 6 Uhr in diesem City Aid Center eingetroffen und sagt, Pavel, schau, das ist all das, was ich gesammelt habe mit meiner Gemeinde. Und der Pavel hat nur noch gefragt, ja, also, wie ist das gegangen? Und er hat gesehen, wo der Dimitri erzählt hat, wie die Menschen leiden. Ich habe einfach keinen Bissen mehr gebracht. Ich habe es nachts gekocht, ich wollte essen. Der erste Biss habe ich noch so hergeklebt, mögen abschlucken und dann war fertig. Und darum habe ich dann angefangen zu telefonieren und dann die Güter nach Zaporozhye gebracht. Das Team vom City Aid Center in Zaporozhye. Wir haben nachher geschaut, ganz zu Beginn haben sie immer gesteckt, Nadel und Güffel gesteckt, wo dass die Hilfsgüter an allen Orten hingehen, von Zaporozhye aus. Irgendwann mussten sie aufhören, weil es ein Weltsgenusch mit diesen Fädeln und diesen Güffeln. Aber verwalten tun sie in diesem Augenblick ungefähr 80'000 Adressen. Adressen von Hilfsgüterempfängern in Zaporozhye oder eben noch im Kriegsgebiet. Also Flüchtlinge, die nach Zaporozhye geflohen sind oder im Kriegsgebiet verharren. 80'000 Adressen. Und Pavel und sein gesamtes Team, die müssten gar nicht helfen. Die haben einen guten Beruf, die verdienen gut Geld. Die könnten sich zwischendurch noch mal Ferien leisten. Und das machen sie nicht. Und dann haben wir nachher gefragt, ja, aber warum tut er denn das, was er macht? Und Pavel hat gesagt, Tatjana und ich, Dimitri und Vlad, wir können das nicht anders. Wir sind gross geworden in Gemeinden, in denen man einander geholfen hat. Man einen Sonntag mal abgewaschen hat, gemeinsam etwas gekocht hat, man hat Stühle aufgestellt, Stühle wieder verräumt, man hat Behinderte, also Menschen mit einer Behinderung eingetragen in die Saal und sie nachher wieder rausgetragen, man hat einfach geholfen. Und das ist etwas, was tief innen verankert ist. Wir kennen die Not von diesen Menschen und wir können nicht einfach sagen, das geht uns nichts an. Und aus diesem Grund machen wir das. Seit 6 Jahren keine Ferien mehr, Tag für Tag wieder unterwegs und für die Menschen in grosser Not. Er hat uns auch gesehen, in diesen Gebieten, wo die neuen Gemeinden entstehen, ist es so ganz wichtig, dass man aufzeigt, wie eine Gemeinde zu funktionieren hat, dass man einander eben hilft. Und die Gemeinden sind sehr, sehr rasch im Wachsen. Und er führt so auf ein Gespräch zurück, das er gehört hat von 2 Männern. Die 2 Männer haben miteinander diskutiert über eine Episode, die schon ein paar Jahre her ist, wo es kein Wasser mehr gegeben hat, kein Trinkwasser mehr. Und die Menschen haben unbedingt Trinkwasser gebraucht. Und dann sind sie in einer orthodoxen Kirche, die einen guten Brunnen hatte, haben dort Wasser schöpfen. Und der Priester ist gekommen und hat gesagt, stopp, dürft ihr nicht, ist heiliges Wasser. Das dürft ihr nicht trinken. Und dann hat er das Areal zugemacht. Und dann ist der Pavel gegangen und hat eben die 5 Liter Trinkwasserkanister organisiert, damit die Leute etwas zu trinken haben. Und dann hat er das Gespräch gehört, wie das die 2 Männer noch einmal aufgenommen haben und dann gesagt hat, siehst, so muss eigentlich gemeint sein, dass man einander hilft, dass man einspringt, wenn jemand in Not ist. Und das ist etwas, was im gesamten Team wirklich von A bis Z spürbar ist. Noch einmal ganz kurz zurück, das ist das, was sie sich bewegen lassen, die Not von diesen Menschen in diesen Gebieten und in dieser Not können zu helfen, und auf die Liebe von Jesus hinzuweisen. Das ist das, was die City Aid Center verteilen im Verlauf des Jahres 2019. 5'700 Weihnachtspäckchen, das sind ziemlich genau 2,5-3 Sattelschlepper. 177 Tonnen Lebensmittel, die eingekauft worden sind vor Ort und die man dort verteilt hat. Und 65 Tonnen Kleider und Schuhe. Das sind also 5 Sattelschlepper, die man im Osten der Ukraine führen konnte zur Verteilung bei den bedürftigen Menschen. Und das können das City Aid Center nur, weil es Menschen gibt hier in der Schweiz, die ihnen helfen, die sie tragen, die sich berühren von der Not der Menschen und ihnen Wertschätzung geben. Der Spruch, werdet nicht müde, Gutes zu tun, es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt, gebt nur nicht vorher auf, ist das, was ihr an ihrem Auto angeheftet habt. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und ich werde das noch einmal betonen, das Gleiche gilt auch für uns. Wenn wir uns einsetzen für die Menschen im Osten der Ukraine, auch im Rahmen der Aktion Weihnachtspäckli, dann werden wir eine reiche Ernte einbringen. Geben wir also einfach nicht auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu helfen. Esther wird noch mitnehmen in die Aktion Weihnachtspäckli. Wenn ihr denkt, mal das City Aid Center, das möchte ich auch gerne über das Jahr ein bisschen wissen, wie das funktioniert und läuft, mit was für Schwierigkeiten dass sie konfrontiert sind, mit was für Möglichkeiten dass sich ihnen auftun, dann gibt es die Möglichkeit, hinten beim Büchertisch sich auf eine Liste einzutragen mit dem Signet Hören. Und wenn ihr euch dort eintragt mit Postadresse und E-Mail-Adresse, dann würde das bedeuten, dass wir unsere Hauszeitschrift, die Ostvision, euch gratis dürfen zuschicken. Einmal im Monat. Und ihr seid automatisch verbunden mit allen Projekten der christlichen Ostmission. Dann gibt es ein Signet mit Tun. Diese Liste würde allerdings bedeuten, dass ihr ein Ja hättet, das City Aid Center auch zu stützen mit einer Patenschaft. Durch das Jahr durch. Wir kennen zwei Arten von Patenschaften. Die eine ist für 50 Franken im Monat, die andere ist für 100 Franken im Monat. Und ich möchte betonen, es ist nicht heilsnotwendig, eine Patenschaft zu haben bei der christlichen Ostmission. Es hilft uns einfach, unsere Arbeit längerfristig anzulegen und dem City Aid Center auch zuzusprechen, dass sie das Jahr, dass sie das nächste Jahr, dass sie das übernächste Jahr mit Geldern von uns, mit Hilfe von uns dürfen rechnen. Auch dort einfach eure Adresse und E-Mail-Adresse, wenn ihr habt, und das Kreuzchen am richtigen Ort. Und so einfach wie es ist, eine Patenschaft zu machen, so einfach ist es natürlich auch wiederum, dort daraus rauszukommen. Werben. Ich habe hinten noch das Merci-Blatt aufgelegt, unter dem Signet Werben. Ein Merci-Blatt, das ist ein Blatt, das aufzeigt, dass die Aktion Weihnachtspäckchen ein Konglomerat ist von vier Missions- und Hilfswerken, was wir damit erreichen, wo dass die Weihnachtspäckchen hinkommen und was die Weihnachtspäckchen für die Menschen für eine Bedeutung haben in diesen Ländern vom ehemaligen Ostblock. Ganz herzliches Merci für euch Zuhören, für euch interessierte Zuhören und für die grosse Geduld. Ich wünsche euch weiterhin Gottes reichen Segen.